Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Korruptionsaffäre beim Weltfußballverband erreicht ihren vorläufigen Höhepunkt. Die Ethikkommission hat Verbandspräsident Blatter und UEFA-Präsident Platini, einen der bislang möglichen Nachfolger an der FIFA-Spitze, für 90 Tage suspendiert. Die Sperre für nationale und internationale Aktivitäten könne noch ausgeweitet werden, hieß es heute in Zürich. Begründet wurde der Schritt mit den laufenden Ermittlungen der Behörden. Platini will Einspruch einlegen, Blatter verzichtet darauf.
Er kam als Erster ins Büro, so wie jeden Tag. Am Mittag aber musste er seinen Schreibtisch räumen. Die Ära Blatter, glauben viele Experten, sei Geschichte. Bis zur letzten Stunde kämpfte er um sein Amt, beteuerte seine Unschuld. Ein Kampf, den er verloren hat. Ausgerechnet die von ihm eingesetzte Ethikkommission unter dem deutschen Richter Eckert suspendiert ihn für 90 Tage. Ein bitterer Abgang, meint der frühere FIFA-Mediendirektor Guido Tognoni. Seit Jahren einer der schärfsten Kritiker Blatters.
Dass ein FIFA-Präsident, der Präsident des größten Verbandes, des größten Sportverbandes der Welt, auf diese Art sein Büro räumen muss, seine Limousine abgeben muss, nicht mehr mitentscheiden kann, eigentlich vom Hof gejagt wird, das ist natürlich eine ganz üble Demütigung.
Das gleiche Schicksal ereilte auch Blatters einstigen Ziehsohn und heutigen Erzfeind Michel Platini. Auch der UEFA-Boss 90 Tage suspendiert. Der aber will Einspruch einlegen. Sein Verband spricht ihm das Vertrauen aus. Dennoch, seine Chancen auf die Blatter-Nachfolge gehen gegen null. Ein Weltverband kopf- und führungslos.
Das ist einfach jetzt der Punkt gekommen, leider ein absoluter Tiefpunkt, dass man sich personell in jeder Hinsicht neu aufstellen muss. Und die Zukunft kann natürlich nur gestaltet werden ohne den bisherigen Präsidenten, also ohne Sepp Blatter.
Bis auf Weiteres führt Blatters Vize Hayato das Amt kommissarisch. Er steht im Ruf, hochkorrupt zu sein, außerdem schwer krank. Ein Neuanfang sieht anders aus. Hier immerhin könnte Blatter noch als Rentner Trost finden, bei den Getreuen in seiner Schweizer Heimat FISP.
Bundeskanzlerin Merkel bleibt bei ihrem Kurs in der Flüchtlingspolitik. Sie bekräftigte am Abend auf einer CDU-Veranstaltung in Wuppertal, wer vor Gewalt und Krieg fliehe, könne in Deutschland bleiben. Während Merkel bis in die Opposition hinein auf Zustimmung stößt, regt sich weiter Unmut in der eigenen Partei.
Da die Kanzlerin und da die Parteibasis. Sind sie so weit auseinander, wie es in diesem Moment den Anschein hat? Eigentlich sollte es hier um die Neuaufstellung der CDU gehen, aber jetzt geht es um die Neuaufstellung des ganzen Landes. Und die Frage, schaffen wir das mit den Flüchtlingen oder nicht? Allein jedenfalls nicht, sagt Merkel.
Und da kann es nicht sein, dass ein solches Rechtssystem besteht, aber nur 4 oder 5 Länder in Europa sich an der Aufgabe der Beherbergung von Flüchtlingen beteiligen und alle anderen nur in sehr geringem Maße.
Später am Abend sollen die einfachen Mitglieder zu Wort kommen. Schon vorher zeigt sich, es gibt Zustimmung zu Merkels Kurs, aber nicht alle sind einverstanden.
Deutschland kann das nicht alleine schaffen, das glaube ich schon. Aber unsere Kanzlerin macht Mut und das ist wichtig.
Ich stehe nach wie vor noch hinter ihr, aber ich betone noch, weil es lange so nicht weitergehen kann.
Deutlicher werden andere. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff verlangt einen Aufnahmestopp. Die CSU will das auch und erwägt, Flüchtlinge notfalls auch wieder zurückzuschicken.
Deshalb kommen wir meines Erachtens nicht umhin, klare Grenzen zu ziehen. Das heißt auch, den Zuzug von Flüchtlingen aus Bürgerkriegen weltweit zu begrenzen in Europa.
Da gibt es sogar aus der Opposition mehr Zustimmung für Merkel, aber nur grundsätzlich. Im Detail lautet die Kritik:
Fehlen tun alle Maßnahmen, die mit Integration zu tun haben. Wir sind jetzt im Notmodus und versuchen, Leute unterzubringen und versuchen, sie einigermaßen gut unterzubringen, soweit das im Moment überhaupt möglich ist. Aber im Grunde müssen wir jetzt auch sofort anfangen mit der Integration.
In der Flüchtlingsfrage gerät Angela Merkel auch als Parteichefin immer mehr unter Druck. Denn anders als beim Ende von Atomkraft und Wehrpflicht sind es längst nicht nur wenige Konservative, die Kritik üben. Viele verlangen ein schnelles Signal, wie die Krise in den Griff zu kriegen ist. Mit Merkels langfristigem Plan, die Fluchtursachen zu bekämpfen, wollen sich die Kritiker nicht zufrieden geben.
Die Innenminister der EU-Staaten haben sich heute in Luxemburg für eine rasche Abschiebung abgelehnter Asylbewerber ausgesprochen. Sie vereinbarten konkrete Schritte, wie das künftig umgesetzt werden soll. Außerdem wollen sie auf die Heimatländer der Flüchtlinge einwirken, Rückkehrer auch wieder aufzunehmen. Am Abend berieten sie dann mit Vertretern der Balkanstaaten unter anderem über eine intensivere Sicherung der Grenzen.
Die griechische Insel Lesbos ist nur ein Beispiel. Hier kommen besonders viele Flüchtlinge an. An diesen sogenannten Hotspots will die EU rund 1000 zusätzliche Mitarbeiter einsetzen, die bei der Erfassung helfen. Nicht jeder Flüchtling wird bleiben können. Und abgelehnte Bewerber wollen Europas Innenminister konsequenter abschieben. Eine höhere Rückführquote soll auch die abschrecken, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Europa kommen.
Ich glaube, zu einer erfolgreichen Asylpolitik gehört eine effektive Rückkehrpolitik. Und da geht es vor allem darum, dass hier auch harte Maßnahmen notwendig sind.
Frontex, die EU-Grenzschutzagentur, soll gemeinsame Abschiebeflüge organisieren. Außerdem will die EU mit den Herkunftsländern der Flüchtlinge stärker zusammenarbeiten. Mit einer, so heißt es im Beschluss, Balance aus Anreizen und Druck.
Wir unterstützen auch den Ansatz, dass Wirtschafts- und Entwicklungspolitik verknüpft werden muss mit der Bereitschaft von den Staaten, die ihre eigenen Staatsbürger zurücknehmen.
Am Abend bespricht die EU mit den Ländern des Westbalkan, aber auch mit der Türkei und dem Libanon eine bessere Kooperation. Noch offen ist, wer am Ende auf einer gemeinsamen EU-Liste von sicheren Herkunftsländern stehen soll, auch die Türkei.
Vieles wird davon abhängen, über welche Regelungen wir uns mit der Türkei in einem Gesamtpaket werden verhandeln können, und dann wird man das entscheiden müssen.
Europa sucht Lösungen in der Flüchtlingskrise Stück für Stück, und das braucht Zeit.
Deutschland kann die große Zahl an Flüchtlingen nach Ansicht der vier führenden Wirtschaftsforschungsinstitute wirtschaftlich bewältigen. Bei der Vorstellung des Herbstgutachtens wiesen die Wissenschaftler heute auf die gute Lage am Arbeitsmarkt und bei den öffentlichen Haushalten hin. Ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr schwächten die Institute leicht ab. Danach gehen sie nur noch von einem Zuwachs von 1,8% aus. Im Frühjahr waren es noch 2,1%. Für nächstes Jahr rechnen sie erneut mit plus 1,8%. Die Deutsche Bank meldet im dritten Quartal den höchsten Verlust in der bisherigen Firmengeschichte. Der Branchenprimus erwartet unter dem Strich ein Minus von rund 6 Milliarden Euro. Grund seien massive Abschreibungen auf verschiedene Geschäftsbereiche und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten, hieß es heute in Frankfurt. Aktionäre und Mitarbeiter müssen sich auf Einbußen gefasst machen. Ende des Monats will die Konzernspitze erläutern, wie das Geldhaus wieder auf Kurs kommen soll. Russlands militärische Unterstützung für den syrischen Präsidenten Assad hat heute das Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel beherrscht. Nach wiederholtem Eindringen russischer Kampfflugzeuge in den türkischen Luftraum hat die Regierung in Ankara eine starke Präsenz der Verbündeten gefordert. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, das Bündnis werde bei Bedarf auch Truppen in die Türkei schicken, um die Sicherheit des Bündnispartners sicherzustellen.
Putins Militäroffensive in Syrien hat das Bündnis alarmiert. Russland müsse aufhören, das diktatorische Assad-Regime zu unterstützen. Der amerikanische Verteidigungsminister findet sehr deutliche Worte. Wir, die Amerikaner, glauben, die Russen machen einen fundamentalen strategischen Fehler. Dadurch wird der syrische Bürgerkrieg angeheizt und verlängert. Wir werden nicht mit Russland zusammenarbeiten, solange Moskau diese falsche Strategie verfolgt. Entrüstet zeigt sich die NATO darüber, dass russische Kampfjets vor einigen Tagen unerlaubt die Grenze zur Türkei überquert haben. Deshalb spricht der Generalsekretär erstmals von der Möglichkeit, zusätzliche Truppen in die Türkei zu verlagern. Unsere Generäle haben mir versichert, dass wir einsatzfähig und in der Lage sind, die schnelle Eingreiftruppe im Süden zu stationieren. Das Militärbündnis sei bereit und fähig, alle Alliierten zu verteidigen, so die Botschaft von Brüssel nach Moskau. Es ist eine Drohung, doch dass die NATO an der türkisch-syrischen Grenze wirklich massiv aufrüstet, gilt als unwahrscheinlich. Denn damit würde man den Konflikt mit Russland weiter anheizen. Und das kann im Westen niemand wollen.
Der Abgasskandal bei VW beschäftigte heute den US-Kongress in Washington. Dort stand der Amerika-Chef von Volkswagen Abgeordneten Rede und Antwort. Bei einer groß angelegten Razzia im Großraum Wolfsburg hat die Braunschweiger Staatsanwaltschaft am Morgen in der Konzernzentrale und in Büros und Privatwohnungen Akten und Computer sichergestellt. Details wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt. Der VW-Konzern teilte mit, man habe eine umfassende Dokumentensammlung übergeben.
Morgengrauen in Wolfsburg. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig schickte heute früh 50 LKA-Beamte in die VW-Zentrale. Auch anderswo wurden Büros und Privatwohnungen von Mitarbeitern durchsucht. Die Razzia galt möglichen Straftaten im Zusammenhang mit der Manipulation von Abgaswerten.
Betrug steht ja im Raum, dass es hier um Betrugstaten gehen könnte. Zweite Möglichkeit wären Verstöße gegen das UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, weil ja die Möglichkeit besteht, dass sich VW durch diese Manipulation Wettbewerbsvorteile verschafft hat gegenüber anderen Anbietern.
Auch in Washington war VW in der Defensive. Unter der Kuppel des Kapitols mussten schon viele Sünder Abbitte leisten, Politiker, Militärs und Manager. In einem Nebengebäude stellte sich heute VWs Amerika-Chef Michael Horn unbequemen Fragen eines Kongresskomitees unter Eid. VW hat eine ganze Nation betrogen, Aufsichtsbehörden, Zulieferer, unschuldige Kunden. Sie müssen das schnell aufklären oder runter von der Straße. Ich möchte mich persönlich aufrichtig entschuldigen im Namen unseres Unternehmens für den Einsatz eines Programms, das die reguläre Abgasuntersuchung überwinden sollte. Doch den aufgebrachten Abgeordneten reichte das nicht. Ihr seid in der Autoindustrie, was der Doping-Sünder Lance Armstrong im Radsport war. Betrüger, schimpft einer.
Razzia in der Konzernzentrale, im US-Kongress Kreuzfeuer der Kritik. VW steht mächtig unter Druck. Und die heutige Anhörung hier in Washington war nur ein Vorgeschmack, was den Autobauer in Amerika erwartet. Allein die massiven Sammelklagen wütender Kunden dürften den Konzern Milliarden kosten. Der Imageschaden für die Marke VW unkalkulierbar.
Welche technischen Details hinter dem Abgasskandal stecken, erläutern wir ausführlich auf tagesschau.de. Dort gehen wir auch der Frage nach, ob die Manipulationen das Werk Einzelner waren oder ob sich dahinter ein ausgeklügeltes System verbirgt.
Im Nahen Osten geht die Serie von Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern weiter. 4 Attentäter haben heute unabhängig voneinander Israelis angegriffen und verletzt. Einer der Täter wurde von Soldaten erschossen. Damit sind in den vergangenen 8 Tagen 4 Israelis und mindestens 6 Palästinenser ums Leben gekommen. Als Auslöser der jüngsten Gewaltwelle gelten Auseinandersetzungen um den Tempelberg in Jerusalem, der Juden wie Muslimen gleichermaßen heilig ist. Griechenlands Ministerpräsident Tsipras kann seinen Reform- und Sparkurs fortsetzen. 2 Wochen nach Tsipras Wiederwahl sprach ihm das Parlament in der Nacht das Vertrauen aus. Alle 155 Abgeordneten seiner Koalition aus Linkspartei und Rechtspopulisten votierten mit Ja. Die internationalen Geldgeber fordern von Athen eine rasche Umsetzung umfassender Reformen. Ende Oktober wollen sie dann prüfen, ob eine neue milliardenschwere Kreditlinie freigegeben werden kann.
Jahrelang stand sie auf der Favoritenliste. Jetzt hat die Schwedische Akademie in Stockholm Svetlana Alexejewitsch mit dem Literaturnobelpreis bedacht. Die Begründung der Jury: mit ihrem vielstimmigen Werk habe die 67-jährige Weißrussin dem Leid und dem Mut unserer Epoche ein Denkmal gesetzt. Svetlana Alexejewitsch nannte sich einmal eine Geisel ihrer Zeit. Wer im Irrenhaus lebe, schreibe und rede nur darüber.
Endlich, nachdem sie jahrelang als Kandidatin für den höchsten Literaturpreis gehandelt wurde, hat sie ihn. Sie hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit, erklärt sie freudig. Sie habe gebügelt, als sie es erfahren habe. Die russische Literatur sei in diesen Zeiten wichtiger denn je. Ich liebe die warmherzige russische Welt, die Welt, vor der sich alle verbeugen. Vor der Welt der Literatur, der Musik und des Balletts. Aber ich liebe nicht die von Stalin, Putin und Shoigu. Das ist nicht meine Welt. Es ist dieses Buch Secondhand Zeit, Leben auf den Trümmern des Sozialismus, das ihr den internationalen Durchbruch bringt. Mit ihren literarischen Reportagen aus dem Alltagsleben greift Svetlana Alexejewitsch die Verlustängste der Menschen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auf. weitsichtig beschreibt sie dieses Trauma als eines der großen Themen unserer Zeit. Ihre Gespräche mit ehemaligen Fabrikarbeitern und Kolchosebauern bringen uns diese historische Epoche näher. Hier in ihrer Heimat in Weißrussland ist die alte Sowjetunion noch präsenter als in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Hier gibt es ihn noch, den Homo Sovjeticus, den Sowjetmenschen. Lange lebte sie fern dieser Heimat, auch in Deutschland, da ihre Werke unter dem autoritären Regime nicht verlegt wurden. Doch dann kehrt sie zurück. Denn, so meint sie, die Gespräche mit den Menschen seien schließlich die Quelle ihres Schaffens.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 9. Oktober.
Der Süden Deutschlands liegt unter leichtem Hochdruckeinfluss. Im Norden und in der Mitte halten sich in feuchter Luft noch viele Wolken, die heute Nacht gebietsweise etwas Regen bringen. Südlich des Mains mancherorts klar, bevor sich Nebel ausbreitet. Nach dessen Auflösung gibt's im Süden morgenteils Wolken, teils Sonne, in der Nordhälfte überwiegend trübe, stellenweise fällt ein wenig Regen. In Ostfriesland heute Nacht bis 13, am Alpenrand nur 4 Grad. Morgen 8 Grad in Vorpommern bis 18 Grad am Oberrhein. Am Samstag bläst ein kühler und lebhafter Ostwind, dazu im Norden und Osten vielerorts sonnig, nachdem sich der Nebel aufgelöst hat. Der kann sich im übrigen Land zum Teil zäh halten. Sonntag und Montag erwarten wir verbreitet Sonnenschein und nur in wenigen Regionen Nebel oder Wolken.
Um 22.15 Uhr meldet sich Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Parteibasis trifft auf Kanzlerin Merkel in Wuppertal. Und vor der Wahl in Wien kommt es zum Rechtsruck durch die Flüchtlingskrise. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.